Ja, wir wollen weitermachen im ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Und ich lese nochmal den Abschnitt ab Vers 5 vor. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen in eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. So, ich habe es jetzt bis zum Schluss gelesen, weil wir es vielleicht heute schaffen, den Brief abzuschließen, aber das sehen wir dann. Ich möchte ein paar Punkte kurz noch zusammenfassen, die wir schon betrachtet haben, die wir jetzt auch in dem Text gesehen haben. Wir haben hier die Aufforderung, dass wir demütig sein sollen, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes unterwerfen sollen. Gott kontrolliert alle Umstände, er kennt unser Leben, er kennt uns durch und durch. Und es ist nicht Zufall, dass wir uns in der Situation befinden, in der wir uns jetzt befinden. Er hat alles in der Hand. Und es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist etwas, das wir immer wieder im Glauben auch erfassen müssen und betrachten müssen. Und deswegen haben wir allen Grund, uns in dieser Situation uns unter die allmächtige Hand Gottes zu unterwerfen. Dann haben wir gesehen, dass wir uns selbst kontrollieren sollen, also Selbstkontrolle ausüben sollen, nüchtern sein sollen und wachsam. Warum? Weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und im Anblick dessen oder im Angesicht dessen sollen wir uns stützen auf die Verheißung, sollen wir fest sein im Glauben und das Wissen, dass das dazugehört, diese Anfechtung und diese Angriffe, soll uns auch Mut machen, wirklich stark zu sein und dem zu widerstehen. Dann das große Thema des Petrusbriefes ist das Leiden. Und da ist eine wichtige Frage, wenn wir leiden, dass wir nicht fragen, warum, sondern dass wir fragen, wozu. Welches Ziel verfolgt er mit dem Leid, das er in unser Leben geschickt hat? Und wir haben hier diese köstliche Aussage von Petrus, dass er sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und wir haben gesehen, dass eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist, er selbst wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Also diese Zusage, diese Verheißung Gottes, die soll uns auch Mut machen, ihm die Ehre zu geben und seinen Ratschluss zu akzeptieren. Gottes Ziel mit unserem Leben ist, dass wir geheiligt werden, dass wir in sein Bild umgestaltet werden. Und genau diese Dinge, diese Nöte und diese Sorgen und dieses Leid gebraucht er genau, um das zu erreichen. Und deswegen sagt ja auch Jakobus, dass wir es als lauter Freude erachten sollen, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Natürlich in dem Moment, wo wir uns in der Not befinden, fällt es uns schwer, uns zu freuen. Aber deswegen haben wir das Wort Gottes, um uns hier korrigieren zu lassen und eine ganz andere Sicht auf die Dinge zu bekommen und wirklich im Glauben das annehmen, dass denen, die Gott lieben, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, dass denen alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist nur deswegen so, weil Gott souverän ist und weil er alles in seiner Hand hält. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. So viel zu dem, was wir bereits gesehen haben. Und jetzt ist hier eben die Aufforderung von Petrus oder die Aussage von Petrus, dass er sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Also er gibt ihm alle Ehre und wir sehen, dass das die Haltung ist von den Gläubigen insgesamt, wie wir in der Bibel so betrachten, beziehungsweise die Aufforderung auch aus der Schrift, dass wir das so sehen sollen und ihn anbeten sollen. Wir wollen da in der Offenbarung ein paar Stellen anschauen, die uns das zeigen. Erstmal Offenbarung 1, Verse 5 bis 6. Da ist es: Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also was wird hier aufgezeigt oder besonders betont? Dass der Herr Jesus uns gewaschen hat von unseren Sünden. Er hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Und hier die Aussage hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Eine zukünftige Aussage, die sich aufs tausendjährige Reich bezieht. Für seinen Gott und Vater. Und dann geben sie ihm die Ehre. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wenn wir in der Offenbarung weitergehen, Kapitel 4. Verse 10 und 11. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also hier, diese Ältesten haben Kronen, aber ihnen ist bewusst, diese Kronen, die haben sie nur empfangen. Und Paulus selbst sagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn wir irgendetwas Gutes haben oder der Herr etwas Gutes durch uns tut und vollbringt, wenn er uns verändert und wir wachsen im Glauben, dann können wir letztendlich sagen, wir haben es ihm zu verdanken. Dann können wir auch sagen, was hast du, was du nicht empfangen hast. Und so ist auch die Haltung der Gläubigen im Himmel, dass sie ihm die Ehre geben, die Kronen vor ihm niederwerfen und sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Also sie klopfen sich nicht etwas selber auf die Schulter und sagen, wir haben es geschafft, sondern sie sagen, dir gebührt Ruhm und Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, jetzt ein Hinweis auf die Schöpfung, du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Hier sehen wir auch diesen Punkt, dass wir aufgrund der Schöpfung, dass er der Schöpfer ist, auch allen Grund haben, ihn anzubeten. Wir haben gesehen, aufgrund der Erlösung, aber hier sehen wir auch aufgrund dessen, dass er der Schöpfer ist. Dann gehen wir weiter in der Offenbarung, Verse 12, Kapitel 5, Verse 12 bis 13. Die sprachen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier sehen wir ganz klar, dass auch das Lamm angebetet wird. Es wird wieder erwähnt, das Lamm, das geschlachtet worden ist. Ihm gebührt Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre und Ruhm und Lob. Und hier sehen wir einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit, denn diese Dinge werden ja auch dem Vater zugeschrieben. Ja, es wird auch in Bezug auf den Vater gesagt, dass ihm Ehre, Ruhm und so weiter gebührt. Und hier wird jetzt gesagt, dem Lamm gebührt Ehre und Ruhm. Und so sehen wir wirklich die Gottheit des Herrn und die Gottheit des Lammes. Und die Tatsache, dass das Lamm hier angebetet wird, ist ein weiterer Hinweis eben, dass er Gott ist. Denn die Offenbarung selbst sagt uns, dass man nur Gott anbeten soll. Und wir sehen hier, jedes Geschöpf wird ihn anbeten, den, der auf dem Thron sitzt, und ihm die Ehre geben. Das wird in der Zukunft sein, und wir haben jetzt schon Grund, ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Wir können also sagen, dass wir den Herrn anbeten sollen für das, was er ist, also für seine Eigenschaften, weil wir seine Eigenschaften bewundern, seine Größe, Macht, Majestät, Ehre, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Wegen all diesen Dingen, die uns im Wort geoffenbart sind, sollen wir ihn anbeten. Deswegen ist es auch wichtig, seine Eigenschaften besser zu erkennen, im Wort zu studieren und dadurch in die Anbetung auch gebracht zu werden. Dass wir auch den Herrn Jesus besser erkennen und so durch die Erkenntnis des Herrn Jesus, die wir durch das Wort bekommen, umgestaltet werden in sein Bild. Denn es ist ja der Heilige Geist, der uns umgestaltet. Aber er tut es im Anblick der Herrlichkeit Christi, und die Herrlichkeit Christi, die finden wir im Wort. Also für das, was er ist, und wir haben auch gesehen, für das, was er getan hat und noch tut. Also sowohl für seine Eigenschaften als auch für sein Handeln haben wir allen Grund, ihn anzubeten und ihm alle Ehre zu geben. Sowohl sein Handeln im Allgemeinen als auch sein Handeln in unserem Leben ganz persönlich. Und ein Höhepunkt natürlich des Heilshandeln Gottes ist das Erlösungswerk, dass er ans Kreuz gegangen ist und dort sein Leben für uns gelassen hat. Das haben wir hier gesehen, das ist ein Grund zur Anbetung. Und das ist ja auch das, woran wir denken in der ersten Stunde, wenn wir dann das Abendmahl einnehmen, dass wir ihm alle Ehre dafür geben und dankbar sind, ihn dafür anbeten und ihn loben und preisen. Warum? Weil das ist der Grund, dass wir überhaupt im Stand der Gnade sind. Sein Erlösungswerk, das er für uns getan hat, das nicht wir getan haben, sondern das für uns vollbracht wurde. Und die Bibel sagt uns ganz klar, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, ihm gebührt dafür die Ehre, und wir haben allen Grund, ihn zu bewundern für das, was er getan hat, und ihn anzubeten und in alle Ewigkeit dankbar zu sein. So, man könnte zum Thema Anbetung noch mehr sagen, aber das sollte jetzt nicht ein ausführlicher Exkurs zu dem Thema sein, sondern einfach einige Gedanken darüber. Wir wollen dann weitermachen im Petrusbrief. Ja. Bevor das jetzt gelesen wird, mache ich es nochmal zurück, weil wir wollen uns erstmal die Stelle nochmal anschauen. 1. Petrus 5. Ab Vers 12, nämlich das Schlusswort. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen. Also er schreibt jetzt durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist. Er erwähnt diesen Silvanus und gibt ihm eben diese Bezeichnung, ein treuer Bruder, und ist überzeugt, dass er es ist. Und jetzt ist die Frage, wer ist dieser Silvanus? Und von der Bibel her können wir sagen, Silvanus ist Silas. Das werden wir aber kurz betrachten, denn wenn man so die Kommentatoren liest, die meisten schreiben einfach Silvanus, das ist Silas. Ja. Ich habe jetzt bei keinem gelesen oder nachgelesen eine Begründung, warum Silvanus Silas ist. Die gibt es sicher, aber die ich jetzt halt gelesen habe in der Vorbereitung, haben keine Begründung gegeben, sondern es einfach gesagt, dass es so ist. Deswegen schauen wir es uns kurz an. Und der Grund ist vielleicht, dass es so leicht nachzuvollziehen ist, dass sich die meisten Kommentatoren hier die Begründung sparen. Dazu müssen wir kurz in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 17. Da sehen wir, da geht es um die zweite Missionsreise und da sehen wir, dass die Thessalonicher während der zweiten Missionsreise zum Glauben kamen. Kapitel 17, Vers 4, da heißt es: Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an und auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Also wir wissen, dass Silas den Paulus begleitet hat. Er wird auch an anderer Stelle ein Prophet genannt. Er hat ihn im Dienst unterstützt und so kamen die Thessalonicher zum Glauben. Also Gott hat sie gebraucht, um die Thessalonicher zum Herrn zu führen. Wenn wir jetzt weitergehen, Apostelgeschichte 18, da sehen wir, dass sie später in Korinth dienten. Da heißt es: Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Also auch hier taten sie den Dienst. Paulus bezeugte das und die beiden unterstützten ihn dabei. Und so sehen wir diese beiden wichtigen Punkte. Die Thessalonicher kamen eben auch durch den Dienst von Silas zum Glauben und in Korinth war er auch mit dabei. Wenn wir jetzt den ersten Thessalonicher Brief betrachten, 1. Thessalonicher 1, Vers 1, dann wird hier Silvanus erwähnt. Da heißt es: Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wir haben gesehen, die drei waren zusammen in Korinth und der erste Thessalonicher Brief wurde laut Meinung von vielen Auslegern eben in Korinth geschrieben und von dort nach Thessalonich geschickt, nach Thessaloniki heute, hingeschickt und von daher macht es Sinn, dass die beiden die gleiche Person sind. Und laut Strongs Wörterbuch zum Beispiel ist der Name Silas eine Kurzform von Silvanus. Also was es überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn jetzt Silvanus eine andere Person wäre, die in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird und die demnach laut unserem Wissen keinen Bezug zu den Thessalonichern hat, auf einmal als Mitverfasser dieses Briefes hier auftritt. Zusammen mit Timotheus, wo wir gesehen haben, der war da auch mit dabei. Deswegen ist es relativ leicht nachzuvollziehen, dass es hier um die gleichen Personen geht, vor allem wenn wir wissen, dass Silas eine Kurzform eben von Silvanus ist. Nun, wenn wir das sehen, dann ist es eine gute Bezeichnung, dass Petrus sagt, er ist sich sicher, dass er ein treuer Bruder ist. Wir können aufgrund von der Tatsache, dass hier Silvanus diesen Brief überbringt offensichtlich, sehen, dass Silas eine Zeit lang den Paulus begleitet hat oder Silvanus eine Zeit lang den Paulus begleitet hat und später dann mit Petrus nach Babylon gegangen ist, um dort Petrus zu unterstützen. Und wir haben bereits in der Einleitung des Petrusbriefes gesehen, dass es tatsächlich um Babylon geht, dass Petrus in Babylon ist und nicht etwa in Rom. Manche Ausleger sagen, Babylon sei ein Deckname für Rom und deswegen befand sich Petrus eigentlich in Rom und nicht in Babylon. Aber es gibt überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass Petrus hier einen Decknamen verwendet. Manche sagen wegen der Verfolgung, aber wir haben andere Briefe, wo es auch eine Verfolgungssituation gibt und wo trotzdem erwähnt wird, wo sich jemand befindet. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, man hätte es auch weglassen können, wer der Autor zum Beispiel ist oder wo der Ort ist. Also er hätte es einfach weglassen können, wenn er der Meinung ist, dass es gefährlich ist, den Ort zu offenbaren. Der andere Punkt ist, dass Babylon auch damals noch eine jüdische Gemeinschaft hatte, eine sehr wichtige jüdische Gemeinschaft. Dort ist der babylonische Talmud entstanden. Und es gab ja eine Abmachung auch zwischen den Aposteln, auch zwischen Petrus und Paulus, dass Petrus unter der Beschneidung dient. Und somit macht der Ort Babylon absolut Sinn. und Paulus unter den Heiden. Ebenso können wir folgern, dass nach der Zusammenarbeit mit Paulus er sich dem Petrus angeschlossen hat und Petrus ihn jetzt schickt, um den Petrusbrief zu überbringen. Und er sagt, dass er ihn durch Silvanus geschrieben hat. Und wir haben einen Punkt, einen Kritikpunkt der liberalen Theologen, die sagen, der erste und der zweite Petrusbrief sind mit unterschiedlichem Griechisch geschrieben. Ja, der erste Petrusbrief hat von der Grammatik her ein höheres Niveau als der zweite Petrusbrief. Und deswegen wird die Autorschaft des ersten Petrusbriefes angezweifelt und es wird gesagt, dass der erste Petrusbrief nicht von Petrus gewesen sein kann, weil er als Fischer nicht so gehoben schreiben kann. Nun haben wir hier aber den Hinweis, dass er durch den Silvanus geschrieben worden ist. Und das war nicht unüblich damals, dass man Briefe diktierte und derjenige, der ihn niederschrieb, auch wenn er in der Grammatik besser bewandert war, Dinge korrigiert hat. Ja? Und das kann er natürlich in Absprache mit Petrus gemacht haben, dass er gesagt, okay, das drücken wir dann so aus. Wir haben hier ausdrücklich die Aussage, er wurde durch Silvanus geschrieben und Silvanus wird eben auch als Prophet bezeichnet und deswegen ist es ganz klar, der eigentliche Autor ist Petrus, Silvanus hat mitgewirkt und der Heilige Geist hat bei beiden gewirkt, sodass wir hier Gottes Wort haben. Also immer diese Argumente mit der Grammatik, die sind natürlich sehr gern, sehr beliebt bei den liberalen Theologen, aber die entsprechen letztendlich nicht dem biblischen Befund und der biblischen Wahrheit. Es werden noch andere Gründe genannt, warum es Unterschiede in der Grammatik geben könnte, aber da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also Silvanus wird als Vorbild bezeichnet und wenn wir daran denken, ja, wie würde uns Petrus bezeichnen? Ja, wenn wir damals gelebt hätten und wir hätten mit ihm zu tun gehabt, wie würde er uns bezeichnen? Würde er zu uns sagen, er ist ein treuer Bruder oder würde er uns so einen Brief nicht anvertrauen? Und das ist eine Frage, die wir uns natürlich stellen müssen. Ich denke, das ist eine große Ehre, so bezeichnet zu werden. Warum schreibt er, wie ich meine, ein treuer Bruder? Nicht etwa, weil er an der Treue Zweifel hat, sondern weil er möglicherweise ihm den Brief mitgegeben hat und ihn aufgefordert hat, auch dort bei den Empfängern zu dienen. Und eben überzeugt ist, dass wenn er diesen Dienst tun wird, dass es ein treuer Dienst sein wird, weil er ihn als treuen Bruder erlebt hat und Paulus ihn genauso als treuen Bruder erlebt hat. Wir sehen eben diese treue Begleitung des Paulus und dann auch des Petrus. Und wir sehen, dass er treu war eben zur Gemeinde Gottes, treu zum Wort und treu gegenüber den Aposteln. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch in unserem Leben vorhanden sein sollte, dass wir als treu bezeichnet werden können, gerade auch in Situationen, wo es vielleicht schwierig ist, wo wir in Nöten sind. Denn genau da wird man herausgefordert, was die Treue angeht. Ja, da werden wir manchmal versucht, etwas pragmatisch zu machen oder eben nicht treu zu sein. Und deswegen ist es wichtig, uns das vor Augen zu führen. Und ich möchte da auch kurz drauf eingehen, auf einige Bibelverse, die über Treue sprechen und uns Gedanken machen, wie wir selbst treu sein können. Erstmal 1. Korinther 1, Verse 8 bis 9. Da heißt es über den Herrn Jesus Christus, nämlich davor heißt es, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also wir sehen hier eine wichtige Aussage über Gott. Gott ist treu. Ja, wir haben einen Gott, der treu ist. Was wird er tun? Er wird uns ans Ziel bringen. Ja, er wird uns unverklagbar machen am Tage des Herrn Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, werden wir unverklagbar sein. Das bezieht sich auf die wahren Gläubigen. Er wird sie unverklagbar machen, weil er treu ist. Nicht, weil wir so gut sind. sondern weil er treu ist, wird er uns unverklagbar machen. Und wir haben hier einen ganz großen Grund und eine ganz große Motivation, persönlich treu zu sein, weil wir wissen, er ist treu. Er macht uns unverklagbar. So weit geht seine Treue. Seine Treue hat er bewiesen, indem er für uns ans Kreuz gegangen ist. Da war er schon treu. Und weil er seine Treue bewiesen hat, dürfen wir wissen, er wird sich daran halten. Dann schauen wir 1. Thessalonicher 5, 23 bis 24 an. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also hier eine ähnliche Aussage. Es geht auch wieder um die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, dass wir, es wird der Wunsch ausgedrückt, dass wir untadelig bewahrt werden. Untadelig bewahrt. Das könnte man meinen, okay, erwünscht ist. Vielleicht passiert es nicht. Aber dann kommt dieser Zusatz, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Was Gott anfängt, das vollendet er. Das sagt uns die Bibel. Er ist treu und weil er treu ist, wird er es tun. Diese Treue ist, wie gesagt, für uns eine Motivation, es ihm gleich zu tun. Wir sollen ja in sein Bild umgestaltet werden und der Herr wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen sollen wir bestrebt sein, auch treu zu sein. Der Jesus selbst sagte im Lukas-Evangelium, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Treue fängt also in den kleinen Dingen an und geht dann weiter und erstreckt sich dann auch auf die großen, auf die wichtigen Dinge. Ja, wenn wir im Kleinen untreu sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch im Großen dazu geneigt sind, untreu zu sein. Treue ist auch ein wichtiges Kriterium für den Dienst in der Gemeinde. Paulus sagt zu Timotheus, im 2. Timotheus 2, Vers 2, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also wir sehen hier die Wichtigkeit der Lehre, dass Timotheus wieder andere lehren soll und die sollen wieder andere lehren. Aber er soll nicht einfach irgendjemand das anvertrauen, sondern er soll treue Menschen auswählen und diesen treuen Menschen soll er es anvertrauen. Wenn er es Menschen anvertraut, die sich durch Untreue aufgefallen sind, dann ist es wie die Perlen vor die Säue werfen. Ja, er soll es treuen Menschen anvertrauen, die dann wieder andere lehren. Und wir sehen auch bei der Qualifikation der Ältesten, die in der Bibel genannt wird, dass nicht einfach jeder Autorität und Verantwortung in der Gemeinde übernehmen kann, sondern dass gewisse Kriterien einfach erfüllt sein müssen. Dann 2. Korinther 1, 18 bis 22. Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Hier sehen wir wieder das Vorbild des Herrn. Er war Ja. Er hat gesagt, er wird sterben, er wird sein Leben lassen für die Seinen, er wird sein Leben geben für die Schafe. Und er hat es getan. Er hat nicht gesagt, ich überlege es mir anders, obwohl er allen Grund dazu gehabt hätte, in Anbetracht der Behandlung, die er erfahren hat. Und genauso ist das auch in die Zukunft. Sein Ja wird Ja sein. Er hat die Verheißung gegeben, wie wir gesehen haben, uns unverklagbar vor ihn zu stellen, uns ans Ziel zu bringen, dass er der gute Hirte ist, dass er für die Seinen sorgt, dass er die Schafe ans Ziel bringt. Das hat er versprochen. Und das ist ein Ja von ihm. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Diese Aussagen, die müssten wir aus der Bibel streichen, wenn wir behaupten würden, man könnte wieder, wenn man wiedergeboren ist, wieder verloren gehen und in die Hölle kommen, dann wäre der Herr Jesus nicht glaubwürdig. Er hat sein Ja gegeben und sein Ja ist ein Ja. Und genauso sollen wir handeln, genauso sollen wir das betrachten, wenn wir ein Ja geben, dann heißt das Ja. Und dann sollen andere sich darauf verlassen können, dieses Ja wurde gegeben, es heißt Ja. Durch den Herrn wird er zu seinem Wort stehen. Und durch den Herrn können wir zu unserem Wort stehen. Nur durch den Herrn, nicht aus eigener Kraft. Der Herr hat das Vorbild hinterlassen, aber er möchte uns auch die Kraft geben und die Gnade geben, so zu handeln. Und so ja, ist es, ein Wunsch von jedem wahren Gläubigen, dass er als treu erachtet wird und dass andere ihn auch als treu betrachten. Aber es ist natürlich auch ein Grund zum Nachdenken, ja, ob das wirklich auf uns zutrifft oder ob da noch sehr viel geschehen muss. Es ist natürlich, nach oben ist immer Spielraum, ja, weil wir wissen, wir sind alle schwach, wir sind alle ja, unvollkommen, aber wir wissen eins, der Herr Jesus ist vollkommen, er ist perfekt. Von der Stellung her sind wir vollkommen und wir sind aufgefordert zu wachsen, dass unser Zustand der Stellung immer mehr entspricht. Und die Bibel sagt uns, dass der Herr Jesus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat und auf dieser Grundlage dürfen wir auch den Sieg haben. Dann schauen wir weiter im 1. Petrus 5, Vers 12. Er sagt, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die wahre Gnade ist, in der ihr steht. Ja, also er fasst kurz das Thema nochmal zusammen oder ein wichtiges Thema seines Briefes, nämlich die wahre Gnade, in der ihr steht. Und wenn wir uns daran erinnern, im ersten Kapitel, da geht es genau schon um diesen Punkt, wo es heißt in Kapitel 1, ab Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit oder in den letzten Zeiten um euretwillen. Die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Also wir sehen hier diese Gnade, wir sehen die Gnade, dass der Herr Jesus schon als Opfer vorgesehen war, vor Grundlegung der Welt, das heißt vor dem Sündenfall, war bereits bestimmt von Gottes Seite, dass es ein Opfer für die Sünde geben würde. Und wir sehen hier die Gnade des Herrn, das heißt in Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Also durch ihn glauben wir an Gott, nicht durch uns, sondern durch ihn. Auch das ist die Gnade. Und wir sehen dieses Geschenk, dass wir durch sein Blut erkauft worden sind. Aus unserer Schuld und Sünde, aus unserem nichtigen Wandel, aus unserem verurteilenswürdigen Wandel hat der Herr uns erkauft durch sein Blut. Nicht eben mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut des Lammes, des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das ist die Gnade, in der wir stehen. Das ist die Gnade, die uns zuteil geworden ist. Und auch das ist ein wichtiges Thema des Petrusbriefes. Er möchte Sie durch den Brief daran erinnern, in dieser Gnade steht ihr. Und dieser Ausdruck wird auch in anderen Bibelstellen gebraucht. Zum Beispiel Paulus gebraucht ihn. Das heißt in Römer 5, Verse 1 bis 2, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also wir haben die Rechtfertigung, das heißt Gott hat uns für gerecht erklärt auf Grundlage des Erlösungswerkes des Herrn Jesus und auf Grundlage dieser Rechtfertigung haben wir Frieden mit Gott durch ihn. Wir haben Frieden mit Gott und wir haben durch den Glauben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade und haben Zugang dazu. Der Herr Jesus hat den Weg frei gemacht. Wir können vor den Thron der Gnade kommen. Wir haben den Zugang, aber wie selten machen wir davon Gebrauch? Das ist auch ein anderer Punkt. Wie selten kommen wir zum Thron Gottes, zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu erlangen? Wir können vor den König des Universums kommen und machen sehr wenig Gebrauch davon. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind uns einig, es ist immer zu wenig. Diesen Zugang haben wir und wir müssen uns überlegen, wenn ein weltlicher König, ein weltlicher Herrscher jemand zu ihm kommen lässt und sagt, du darfst jetzt kommen und ein Anliegen vor mich bringen, da wäre man doch sofort bereit und würde davon Gebrauch machen. Und wir haben Zugang zu dem, der Himmel und Erde lenkt, der alles in seiner Hand hält. Und das ist eine Ermutigung, auch diesen Zugang zu gebrauchen und zum Thron der Gnade zu kommen. Wir stehen in dieser Gnade und durch Glauben haben wir Zugang dazu. Dann haben wir in Römer 14, Vers 4 die Aussage, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also hier geht es darum, dass man den anderen eben nicht verurteilen soll. Warum? Weil er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Und dann der Zusatz, er wird aber aufrecht gehalten. Und das mit dem Verurteilen oder Beurteilen ist natürlich eingeschränkt durch andere Bibelstellen. Es gibt Dinge vom Wort her, die wir ganz klar ansprechen sollen, wo wir ermahnen sollen. Aber grundsätzlich haben wir hier diese Aussage, dass er aufrecht gehalten werden wird. Und im Zusammenhang geht es ja speziell um Gewissensfragen und andere Dinge, wo wir eben nicht verurteilen sollen. Und der Hausknecht wird aufrecht gehalten werden, weil Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Und in dem Fall ist natürlich nicht ein Hausknecht gemeint, sondern es ist ein Knecht des Herrn gemeint, der aufrecht erhalten wird. Und das trifft natürlich dann auch auf uns zu. Er wird uns aufrecht erhalten. Wenn es auch Anfechtung gibt, wenn es auch Probleme gibt, wenn es auch heißt, der Gerechte fällt 7-mal, aber der Herr richtet ihn wieder auf. Gott vermag es, also er ist mächtig genug, das zu tun. Er hat die Kraft und weil er die Kraft hat, es zu tun, wird er es auch tun. Ein Problem hätten wir nur, wenn er die Kraft nicht hätte. Dann hätten wir ein Problem, aber er hat die Kraft und gemäß dieser Kraft wird er handeln und wird uns aufrecht erhalten. Dann haben wir das Evangelium in 1. Korinther 15. Da heißt es, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Also hier das Evangelium und es heißt, indem ihr auch feststeht, außer mit einer Ausnahme, wenn ihr vergeblich geglaubt hättet. Und dieses Thema sehen wir auch im Johannesevangelium. Es gibt solche, die glauben, wo von denen gesagt wird, sie glauben, aber sie haben keinen rettenden Glauben. Und Jesus sagt diesbezüglich, er wusste, was im Menschen war und vertraute sich ihnen nicht an. Und das sagt er auch bezüglich solche, von denen es hieß, dass sie glaubten. Und so sehen wir, dass wenn die Bibel sagt, sie glaubten, zum Beispiel im Johannesevangelium, dann ist nicht immer rettender Glaube gemeint. Und in dem Sinne kann man vergeblich glauben, indem man das Evangelium schon bis zum gewissen Grad versteht, vielleicht theoretisch versteht und theoretisch sagt, ja, dem stimme ich zu, also dieses Wissen im Kopf hat, aber indem man nicht erkannt hat, dass man Sünder ist, dass man Verdammnis verdient hat, dass man die Hölle verdient hätte und in dieser Erkenntnis zum Herrn kommt, sich in seine Arme wirft und die Vergebung in Anspruch nimmt, in dem Bewusstsein, ich habe keine andere Chance, ich habe keinen anderen Weg, ich kann mich nur in seine Arme werfen. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es, um es ganz zu zitieren, alles, was der Vater hat, kommt zu mir, was der Vater mir gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer so zu Jesus kommt, in diesem Bewusstsein, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich bin verloren, ich bin im Morast der Sünde, aber ich begebe mich zu ihm, vertraue auf sein Evangelium. Der kann sicher sein, dass er gerettet wird. Und das ist eben anders als jemand, der einfach theoretisch sagt, ja, alle sind Sünder und ich brauche das Evangelium und das nehme ich halt an. Nein, es heißt wirklich, in dem Bewusstsein, dass man Sünder ist, dass Gott einen überführt hat von der Schuld, dass man in diesem Bewusstsein zum Herrn kommt und von ihm gerettet wird. Nun haben wir auch eine Aufforderung. Wir können jetzt ja sagen, ja gut, wir stehen in der Gnade, ist ja alles gut, ja, wird alles gut ausgehen. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis ich am Ziel bin. Wir haben gleichzeitig eine Aufforderung, zum Beispiel 2. Timotheus 2,1. Wir haben aber auch im 1. Petrusbrief schon eine Aufforderung gesehen. Hier heißt es, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Also wir wissen um die Gnade, wir wissen, wir haben der Gnade alles zu verdanken und wir sollen aber unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen. Das heißt, ein bewusstes Vertrauen auf die Gnade Gottes, auf den Herrn, der uns verändert. Also nicht sich zurücklehnen und meinen, es ist ja alles gut, sondern zu wissen, es ist alles gut, aber in diesem Wissen aus Dankbarkeit uns auf die Gnade zu stützen und so zu handeln. Ja, wir sind in vielen Bibelstellen werden wir zum Handeln aufgefordert, aber ohne Gnade geht das gar nicht. Ohne Gnade ist das ein reiner Krampf. So sollen wir bewusst uns stützen auf die Gnade, auf die Verheißung, auf die Zusagen. Vertrauen auf das, was wir von der Stellung her schon sind, was alles schon zutrifft. Vertrauen darauf, dass wir tot sind für die Sünde und für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Bewusst uns stützen auf diese ganzen Wahrheiten und dann im Vertrauen auf diese Wahrheiten vorangehen und das tun, was das Wort uns sagt. Vertrauen, dass er die Kraft dazu geben wird. Das heißt, wir stehen in der Gnade, wir haben Zugang zu der Gnade, zum Thron der Gnade. Davon sollen wir auch Gebrauch machen und im Vertrauen, im Starkwerden in der Gnade sollen wir ihm dienen. So viel für heute. Ich dachte, ich schaffe es, den Brief heute abzuschließen, aber dann machen wir eben nochmal eine Fortsetzung. Ich gehe aber trotzdem ganz kurz zurück zur ganz hinten zur Zusammenfassung. Nehmen schon ein bisschen vorweg, was wir noch sehen werden. Wir haben gesehen, dass wir Gott danken sollen, dass wir ihn anbeten sollen, dass wir allen Grund dazu haben. Und dann haben wir Wahrheiten, die uns ermutigen sollen und Aufforderung zum Handeln auf Grundlage dieser Wahrheiten. Auf Grundlage der Treue Gottes sind wir aufgefordert, treu zu sein. Auf der Grundlage der Gnade Gottes sind wir aufgefordert, stark zu sein in der Gnade. Auf Grundlage der Liebe Gottes sollen wir einander lieben. Das werden wir nächstes Mal dann genauer betrachten. Und auf Grundlage des Friedens Gottes sollen wir ihm dienen. Und diesen Vers, den wir dann nächstes Mal noch anschauen, der sich auch gut zum Abschluss eignet, möchte ich jetzt noch zum Schluss vorlesen. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.